herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ja, wie kraftvoll der Name ist und wie der Name so die Person. Jesus Christus ist kraftvoll und das ist auch letztendlich unser Predigtthema heute. Das ist also die perfekte Überleitung. Wir haben ja eine Serie und predigen durch die Apostelgeschichte. Vielleicht brauchen wir bis zum Lebensende oder bis der Herr wiederkommt, bis wir durch sind mit der Apostelgeschichte, das weiß ich nicht. Aber nach wie vielen Jahren? 2,5 sind wir jetzt... Überschreiten wir heute die Grenze von Kapitel 4 zu Kapitel 5. Juhu, ein Meilenstein. So, und heute braucht ihr definitiv alle eine Bibel. Und ich möchte euch bitten, dass ihr eine Bibel in die Hand nehmt. Notfalls nehmt ihr euer Handy, wenn ihr keine Papierbibel mit habt. Und wir haben auch ein paar Bibeln, hier hinten liegen welche, wenn jemand eine braucht noch. Und meine Bitte an euch ist, dass ihr... während dieser Predigt eure Bibel aufgeschlagen lasst und dass ihr immer wieder da reinschaut, also in diesen Originaltext, über den wir uns unterhalten oder über den ich euch unterhalte oder wie auch immer man das sagen will. Genau. Und zuallererst, bevor wir starten, würde ich gerne, dass wir einfach noch mal 2 Minuten einmal ganz ruhig sind. Gottes Wort hat Kraft und Gottes Wort möchte gerne in uns tun, wozu es von Gott gesendet ist. Und ob es in uns ankommen kann, hat ganz viel damit zu tun, ob wir uns einfach dafür öffnen und dem Wort Gottes Raum geben. Und wenn wir unser Appellohr aufhaben und das Wort Gottes so nehmen und das durch unser Appellohr an uns ranlassen und dann in unserem Verstand verarbeiten, dann kann das zu ganz fatalen Folgen führen. Und deswegen lasst uns einfach mal so 2 Minuten nehmen und einfach mal total still sein und in unserem Herzen einfach alles aufmachen für Jesus und für sein Wort, aber alles andere sozusagen zumachen und dicht machen. Ja, dass du zu uns redest, das hebt uns hoch. Das ist wirklich eine Ehre, dass du mit uns Gemeinde baust, dass du mit uns Freundschaft pflegst, dass du uns liebst, dass du uns einbeziehst, dass du deine Geheimnisse und deine Gedanken mit uns teilst. Das alles ist wirklich ein Privileg. Und Herr, dafür danken wir dir und wir beten darum, dass du zu uns redest. Amen. Okay. Lasst uns mal schauen, wo wir herkommen. Ihr dürft mal Apostelgeschichte 1 aufschlagen und mit mir mal blättern. Also, weil der Kontext ist ja immer ganz wichtig. Deswegen ist meine Empfehlung heute auch, die Papierbibel zu benutzen, weil sonst hört man das Blättern ja nicht. Also, es beginnt, Lukas beginnt seine Erzählung damit, dass er über die letzten Tage berichtet, die Jesus auf der Erde gelebt hat, nach der Auferstehung und bevor er gen Himmel gefahren ist. Das finden wir in Kapitel 1, da ist dieser Missionsbefehl auch nochmal drin, ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und wenn wir dann weiter blättern, es vergehen 10 Tage, wo die Jünger in einer größeren Menge, am Anfang waren es nur 500 und am Ende noch 120, wo sie zusammen beteten. Und dann kommt Kapitel 2, als Pfingsten kam der Heilige Geist. Sie waren alle an einem Ort zusammen und der Heilige Geist kam mit Macht auf sie herab. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ab hier beginnt ein starkes und mutiges Zeugnis für Jesus. Vorher Angst und so weiter, und jetzt kommt Mut. Und dann kommt eine Pfingstpredigt von Petrus, die ist ziemlich lang. Und am Ende von Kapitel 2 sehen wir, dass ganz, ganz viele Menschen aufgrund dieser Predigt sich bekehren, zu Jesus hin. Und der Gemeinde zugetan werden, die in diesem Moment entsteht. Und dann sehen wir so die ersten Charakteristika, was mit der Gemeinde war, wie sie gelebt haben. Das, was sozusagen ganz spontan daraus resultierte, dass der Heilige Geist auf sie kam und sie sich plötzlich als Gemeinde wiederfanden. Sie hatten ja noch kein Modell dafür, es gab ja keine Gemeinde vorher. Sie fanden sich zusammen aufgrund dessen, was der Heilige Geist in ihnen tat. Dann kommt Kapitel 3, da haben wir ja auch länger drüber nachgedacht, diese Geschichte, wo die Jünger wie immer zum Gebet zum Tempel gehen und dann sitzt da jemand und der wird geheilt. Und aufgrund seines Zeugnisses beginnt auch eine ziemliche Diskussion, weil das finden nicht alle gut, was da passiert ist und dass es wieder dazu führt, dass Jesus und seine Auferstehung gepredigt wird. Und es mündet in die erste Verfolgung der Gemeinde. Und warum ich das jetzt so erzähle, ist, weil ich einfach auch so uns nochmal so in Erinnerung rufen will. Wir wissen nicht, was für ein Zeitraum das war, wie viel Zeit da vergangen ist, aber wahrscheinlich waren das nur wenige Tage oder wenige Wochen. Also alles war noch super frisch. Jesus war 3 Jahre da gewesen, das ist auch keine lange Zeit. Und dann gekreuzigt worden und das alles zu verkraften, dann ist er auferstanden, das alles zu verkraften, dann kommt der Heilige Geist. Kurze Zeit später, das alles zu verkraften, was das mit einem macht, ja, und plötzlich findet man sich wieder als Gemeinde. Huch, das sind wir, ja, so, und so sind wir. Und dann, Verfolgung bricht aus. Und alles ist noch total frisch. Und wir haben die letzten Male über diesen Teil, diese Geschichte oder diese Passage nachgedacht, als die Gemeinde aufgrund der Verfolgung sich zusammenfindet und ihre Reaktion ist wieder Gebet. Das, was in den Wochen davor, in diesen wenigen Wochen, die vergangen waren, absolut in der Mitte gestanden hatte. Weil es war immer Gebet, auf das hin etwas passierte, etwas Massives passierte. Und es endet mit diesem Vers 31, als sie gebetet hatten, also nämlich wieder um neuen Freimut angesichts der Verfolgung. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und in meiner Bibel, ich habe hier so eine Elberfelder Ausgabe, kommt jetzt ein Absatz, ein ziemlich großer, und eine Bibel-Zwischenüberschrift. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass diese Bibel-Zwischenüberschriften gar nicht Bestandteil original der Bibel sind. Auch nicht unoriginal. Sie sind gar nicht Bestandteil der Bibel, sondern Bibelübersetzer fügen das so ein, wie sie denken, dass es für den Leser hilfreich ist, diese Sinnabschnitte als Sinnabschnitte zu verstehen. Aber manchmal stehen die Überschriften auch an Stellen, wo man ein Fragezeichen dran machen kann, ob das jetzt gut ist, hier zu sagen, ein Sinnabschnitt geht zu Ende und ein neuer beginnt. Und ich glaube, dass an dieser Stelle besser keine Zwischenüberschrift stehen sollte. Und ich möchte mit euch jetzt lesen von 4,31 bis 5,16. Und das mal so in einem Rutsch durchlesen und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, der war ein Levit, ein Zyprer von Geburt. Der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht auch noch dein, nachdem es verkauft war und in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr: Sagt mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt? Sie aber sprach: Ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Soweit. Ist richtig still geworden in der Mitte des Lesens. An was denkst du jetzt gerade? Rhetorische Frage, bloß nicht laut antworten. Wenn du diese Geschichte so hörst und liest, und unser Fokus geht natürlicherweise sofort auf Hananias und Sapphira und das Schicksal, was sie ereilt hat. An was denkst du so in deinem Herzen sofort? Halte das mal fest, behalte es mal im Hinterkopf. Dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, enthält 3 Abschnitte, die ich mal so ein bisschen auseinandernehmen und mit euch anschauen möchte. Und ich würde das Ganze gerne überschreiben mit der Überschrift: Wie der Heilige Geist die Einmütigkeit der Gemeinde nutzt. Oder wie der Heilige Geist die Einmütigkeit, dieses ein Herz und eine Seele sein, der Gemeinde benutzt wie so ein Sprungbrett, von dem aus alles Mögliche passiert. Und wenn man das in den Gesamtkontext der Apostelgeschichte einbettet, und deswegen habe ich so kurz mit euch mal zurückgeschaut zuerst, dann würde ich sagen, kann man in diesen Text, den wir gelesen haben, könnte man so 3 Überschriften einfügen. Einmal die Quelle der Kraft, damit beginnt es. Was ist die Quelle der Kraft? Und dann in der Mitte diese Geschichte mit Hananias und Sapphira, die Erhaltung der Kraft. Und dann anschließend noch die Auswirkungen dieser Kraft, die wir sehen. Also es geht um Kraft, auf jeden Fall. Es geht um Kraftwirkung in verschiedener Form. Und dieser erste Teil von Kapitel 4, 31 bis 37, bis zum Ende des Kapitels, die Quelle der Kraft. Wir sehen also die Apostel, die Jünger, diese ganze Menge, die mit ihnen versammelt war, die Menge der Gemeinde sozusagen, sie werden erneut, das ist ja nicht zum ersten Mal, erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und es wird beschrieben, dass sie in einer totalen Einheit miteinander lebten. Diese Einheit ging so weit, dass sie begannen, ihre Güter zu teilen. Ja, sie begannen, das, was sie besaßen, miteinander zu teilen in einer Weise, als würden sie von vornherein voraussetzen, dass es ihnen allen gemeinsam gehörte. Und das Zeugnis von Jesus, das Zeugnis von seiner Auferstehung, das Zeugnis von seiner Rettung hatte große Kraft. Und gleichzeitig war in der Gemeinde, dieser Gemeinde, die das Zeugnis gab, keinerlei Bedürftigkeit aufgrund der Freigebigkeit, die einfach auch durch den Heiligen Geist gewirkt war. Also in Vers 31, ihr dürft ja jetzt immer richtig, schaut euch da schaut da immer noch mal rein in den Text. In Vers 31 sehen wir, die ganze Gemeinde ist zusammen. Die ganze Gemeinde gemeinsam ist da. Und dann, sie beten, so dass der Boden wackelt. Und sie werden alle erfüllt. Und die Folge davon ist, dass sie total freimütig sind. Und dann sehen wir in 32, sie sind ein Herz und eine Seele. Nicht einer nennt irgendetwas sein eigen, sondern alles ist gemeinsam. Also ich habe das hier mal so aufgeschrieben. Ein Herz, eine Seele, nicht einer sein eigen, alles gemeinsam. Hört ihr das? Es gibt da so ein paar, es gibt da so eine Silbe, die immer wieder vorkommt. Da ist, die ganze Gemeinde ist eins. Ein Herz und eine Seele, sie sind eins. Und deswegen alles, was sie betrifft, gehört ihnen zusammen oder ist ihnen zusammen. Und in Vers 33 sehen wir dann das Wort groß im Vordergrund. Große Kraft und große Gnade ist die Folge. Und wenn man das wörtlich übersetzt, das ist ganz interessant, große Kraft, das steht eigentlich so etwas wie eine dynamische Größe. So rum muss man das eigentlich richtig sagen. Oder eine dynamische Lautstärke war da. Also Lautstärke nicht im Sinne von Lautstärkepegel, den man mit Dezibel messen kann. Aber das, was von ihnen kam, das war so kraftvoll und so dynamisch, dass es nicht zu überhören war und nicht zu übersehen war. Es war total dynamisch und groß. Und es war eine große Gnade da, die sich auch auswirkte in Gunst bei Menschen. Und dann kommen wir zu dieser mysteriösen und anspruchsvollen Geschichte in Kapitel 5, 1 bis 11, die Erhaltung der Kraft. Und hier sehen wir, hier wird ein Exempel statuiert. Was finden wir davor? Man kann es vielleicht am besten zusammenfassen unter dem Begriff Heuchelei. Da ist ein Ehepaar, das kommt mit einer bewussten Vorspiegelung falscher Tatsachen. Wie war die Geschichte eigentlich? Sie wird uns ja nur extrem kurz berichtet und nicht so ausführlich, das ganze Gespräch und der ganze Vorgang. Es war der freiwillige Verkauf eines Feldes, verbunden mit der bewussten und öffentlichen und auf Rückfrage auch nochmal wiederholten Lüge gegenüber der Gemeinde über den Verkaufspreis. Zur Folge oder als Folge kommt der Tod des Ehepaares durch göttliches Gericht. Und davon die Folge wieder ist Furcht innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und dann kommen wir zu dem dritten Abschnitt in Kapitel 5, 12 bis 16, die Auswirkungen der Kraft. Und ich will mal so darauf hinweisen, als erstes sozusagen, die Auswirkung ist nicht, dass die Gemeinde Angst hat, dass die Gemeinde sagt, oh, jetzt, ich komme lieber nicht mehr in die Gemeinde, weil dann weiß ich nicht, ob ich wieder nach Hause komme hinterher oder so. Das ist ja super gefährlich und Gott ist schrecklich. Wir sehen auch nicht Verärgerung oder Zorn oder dass irgendwie so ein Unverständnis da ist oder ein Nicht-Einverstanden-Sein von Menschen mit dem, was Gott getan hat. Das alles sehen wir nicht. Sondern die direkte Folge ist Zeichen und Wunder in noch größerem Ausmaß als vorher. Und eine einmütig versammelte Gemeinde. Furcht außerhalb der Gemeinde, da heißt es dann, keiner wagte, sich mehr ihnen anzuschließen. Holla die Waldfee. Also da gab es einen richtigen Unterschied zwischen drin und draußen. Den gab es schon vorher, aber der wurde noch mal deutlicher. Und eine deutliche Zunahme von Bekehrung, von Heilung, von Wundern und von Befreiung. Und ich will mal kurz so noch mal so eine rhetorische Frage stellen. Also die meisten von uns sind ja irgendwie so Erweckungsfans, oder? Also dieses Letzte, was ich jetzt gesagt habe, so Zeichen und Wunder, eine einmütig versammelte Gemeinde, richtig Furcht draußen, also wirklich extrem Respekt und Zunahme von Bekehrung, Zeichen und Wundern, von Heilung, von Befreiung und so weiter. Das ist doch, was wir uns wünschen, oder? Das ist doch, was wir wollen. Also, und wenn wir um Erweckung beten, dann ist das doch oftmals auch unsere Vorstellung, die wir davon haben, wie das aussehen soll. Aber wie wir sehen, in dieser Geschichte oder in diesem Abschnitt sehen, hat das durchaus auch seinen Preis. Und damit wollen wir uns einfach jetzt nochmal ein bisschen tiefergehender beschäftigen. Wir halten fest, alles, was hier geschieht, resultiert aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das freimütige Zeugnis, aber auch die Einheit der Gemeinde. Es heißt hier, sie sind eines Sinnes, also ein Herz und eine Seele. Und das ist so ein Begriff, den kennen wir ja so als sprichwörtliche Aussage in unserer Sprache auch. Vermutlich kommt sie auch direkt aus der Bibel, diese Aussage, also diese sprichwörtliche Aussage. Eine Seele sein. Die Seele steht ja in der Bibel für das Leben. Gott hauchte dem Menschen seinen Atem ein und dann wurde der Mensch zu einer lebenden Seele. Und das ist etwas, was ganz umfassend erstmal den Menschen meint oder sein Leben meint. Und wenn hier über die Gemeinde gesagt wird, dass sie ein Herz und eine Seele waren, dann zeigt das ein Herz, das zeigt diese Fokussierung auf eine Sache. Das zeigt dieses, wir sind wirklich eines Sinnes, wir sind einmütig und was man da alles so für Worte einsetzen kann. Aber sie waren auch eine Seele, sie waren wie ein Mann, sie waren wie ein Mensch, sie waren wie ein Leben. Und diese Einmütigkeit hatte auch zur Folge oder brachte mit sich, dass sie einmütig versammelt waren. Das ist ja etwas, was die erste Gemeinde auch sehr stark gekennzeichnet hat, dass sie ständig beisammenkluckten. Ja, die waren immer irgendwie zusammen. Die mussten auch arbeiten gehen, die hatten auch Familien, die hatten auch dies und das. Aber ich würde es mal so formulieren, jede freie Minute, jede Minute, die sie erübrigen konnten, wo sie es irgendwie möglich machen konnten, waren sie zusammen. Und auch nicht nur in ihren Häusern zusammen, muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, weil es da am Ende des Textes ja auch heißt, sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos versammelt, also im Tempel, in dem Ort des Gebetes, in dem Gottesdienstraum. Es war ein zentraler Ort, an dem man sich traf, zusätzlich zu den gemeinsamen Mahlzeiten der Gemeinschaft in den Häusern und so weiter. Und was diese Einmütigkeit auch mit sich brachte, war eben, dass sie sogar Eigentum teilten. Niemand hat gesagt, dass sie das müssen. Es war komplett freiwillig. Und wir haben gesehen, dass es auch schon in Apostelgeschichte 2 vorkam. Das ist hier kein neues Phänomen. Das wird einfach nur noch mal wieder berichtet. Sie hatten alles, die teilten alles. Sie hatten alles gemeinsam. Und ich glaube, dass es eine direkte Auswirkung des Heiligen Geistes war. Genauso wie die Freimütigkeit auch. Und das ist etwas, worüber wir manchmal vielleicht auch gerne so hinweglesen, vielleicht auch hinweglesen wollen, weil das vielleicht auch ein unangenehmes Thema ist. Oh nein, jetzt will da auch noch jemand an mein Eigentum, ja? Oder irgendwie anfassen, was ich besitze und mir sagen, was ich damit machen soll und so. Ich glaube, es war in der Gemeinde so und auch so wichtig für sie, weil sie sich dessen bewusst waren, dass sie eine Ekklesia, eine herausgenommene Gruppe waren. Sie waren herausgerettet aus der Welt, sie waren herausgenommen aus der Welt und von Gott zu einer neuen und auch neuartigen Gemeinschaft geformt worden. Und alle Augen blickten auf sie. Und sie waren Menschen, die genau das bezeugt haben, dass sie ein neues Leben lebten, ein Leben aus dem Übernatürlichen. Dass sie ein Leben lebten im Reich Gottes und für das Reich Gottes und dass es Gott ist, der für sie verantwortlich war und dass es Gott ist, der für sie sorgt. Und deswegen war es eine natürliche Konsequenz, es ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass sie gesagt haben, wir glauben, dass Gott uns versorgt und deswegen machen wir uns selber um uns keine Sorgen, aber deswegen mit der gleichen Selbstverständlichkeit sorgen wir füreinander. Wir sind nicht abhängig von dieser Welt anymore. Da draußen, sondern wir sind eine neu geformte Gemeinschaft, die von ganz anderem abhängt als alles, was sich da draußen abspielt. Eins, Einheit, sie waren eins. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt auch für uns, wenn wir so als Gemeindegründungsprojekt so da voranmarschieren und uns über viele Dinge Gedanken machen. Geht nicht so sehr um die äußeren Anzeichen dessen, aber was sich da im Inneren eigentlich abspielte. Es geht hier um eine völlige Identifizierung miteinander als Gemeinde. Zu begreifen, wir sind nicht eine Ansammlung vieler Einzelner, das sind wir auch, so gemeinsam einsam oder sowas, aber nicht allein, sondern wir sind eine Gruppe von Menschen, die zusammen einen neuen Menschen bildet. Und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er einen neuen Menschen, der aus uns vielen Einzelnen besteht. Das sagt Paulus im Epheserbrief. Es ist eine Braut für Jesus. Es ist ein Gegenüber für Jesus. Und mich hat das auch ganz stark erinnert an diese Aussagen, die Jesus in seinen Abschiedsreden macht, in diesem Gebet in Johannes 17, zum Beispiel Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen, also den Jüngern, gegeben, dass sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du, Vater, in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Eins, eins, eins. Auch in diesem Vers alles eins. Dass sie miteinander so eins sind, so sehr eine Person bilden, eine neue Person bilden, wie du, Vater, und ich eins sind, in völliger Übereinstimmung. Sozusagen, als wenn wir unsere Herzen nehmen und alle unsere Herzen so aufeinander legen. Alle aufeinander, aufeinander, aufeinander. Dass, wenn Gott darauf blickt, nur ein Herz sieht. Ja, also unvollkommenes Bild, aber die große dynamische Kraft, die Autorität, die Wirkung des Zeugnisses durch das Gemeindeleben und Zeichen und Wunder noch mehr und noch mehr als vorher waren die Folge. Und davon war die Folge dann wieder die Zunahme an Bekehrung, an noch mehr Bekehrung und an noch mehr übernatürlicher Wirkung. Wie so eine Spirale, die sich so hochschaukelt. Ja, und dann könnte man sagen, ja, das ist super, so ging es immer weiter und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber dann sehen wir mit einer klaren Brutalität, jetzt kommt der Fall Hananias und Sapphira, ja, und platzt da so mitten rein in diese Harmonie von eins, eins und eins, von eins sein. Der Name Hananias bedeutet, Gott ist gnädig. Der gleiche Wortstamm wie Johannes. Und Sapphira heißt übersetzt sowas wie die Schöne. Also hier haben wir einen Mann, der den Titel oder den Namen trägt, Gott ist gnädig, mit einer schönen Frau. Wir wissen sonst nichts über sie. Es wird uns nichts weiter über sie gesagt. Wir wissen nicht, wie alt sie waren. Wir wissen nicht, ob sie Gemeindemitglieder waren oder ob sie Besucher waren, die sich am Rand hielten. Wir wissen nicht, ob sie Kinder hatten. Das sind ja alles Fragen, wenn man so ein bisschen näher drüber nachdenkt, die man mal stellen kann, wenn man diese Geschichte so liest. Also da fällt einer tot um, dann wird er beerdigt, ohne dass die Frau darüber überhaupt informiert wird. Also natürlich damals in der Zeit und in dem Klima, man hat schneller beerdigt. Aber stellt euch das einfach mal vor, plastisch. Geschichten soll man sich immer plastisch vorstellen, dann begreift man sie besser. Wir wissen nicht, ob es Kinder zu Hause gab oder wie ihre Familiensituation war, als dann von den Eltern keiner mehr abends nach Hause kam. Ja, in diesem Sinne ist dies eine Geschichte, wo man sagen muss, ohne Rücksicht auf Verluste, was da passiert. Und ich würde sagen, der Fall Hananias und Sapphira ist eine Tat mit Steigerung. Von pretend to be, von dem Vorgaukeln etwas zu sein, zu Belügen des Heiligen Geistes, bis hin zu den Geist des Herrn zu versuchen. Das ist so eine Steigerung, die wir darin sehen. Also es beginnt damit, dass sie beide, dass sie so tun, als ob. Sie nehmen sich etwas ganz bewusst in ihrem Herzen vor und das ist eine ganz wichtige Aussage, die uns hier mitgeteilt wird. Sie haben sich in ihrem Herzen etwas ganz bewusst vorgenommen zu tun. Einen Plan miteinander geschmiedet. Und dann gehen sie also mit Vorsatz an diese Tat heran. Und dann kommt es dazu, dass sie also eine Lüge öffentlich aussprechen. Und die Apostel formulieren das so, dass sie sagen, du belügst den Heiligen Geist. Ja? Wieso belügst du den Heiligen Geist? Und als dann die Frau ins Spiel kommt, wird diese Frage nochmal gestellt an sie. Und dann sagt die Frau, ja, ja, es ist so. Also sie hätte noch die Möglichkeit gehabt, sie hat das vielleicht gespürt, sie hätte es vielleicht erahnen können, oder das wissen wir alles nicht, aber es lässt so den Raum für diese Möglichkeit. Sie hätte umkehren können in diesem Moment noch, aber sie tut es nicht, sondern sie macht die gleiche Aussage, also die doppelte Lüge sozusagen. Und dann wird das von den Aposteln betitelt als Frage an sie: Warum versucht ihr den Geist des Herrn, Gott versuchen? Und man kann sich so fragen, ja, also so tun als ob. Ist das nicht, seien wir mal ganz ehrlich, ist das nicht das Hauptproblem der Frommen? Ich gehöre ja auch zu denen. Ich habe ganz viel über mich nachgedacht in den letzten Tagen, in der letzten Woche. Ich habe sehr viel über mich selber nachgedacht. Und aber schon bevor ich über mich nachgedacht habe, hätte ich diese Frage sehr klar beantworten können. Heuchelei ist vor allem ein Problem der Frommen. Und deswegen würde ich persönlich auch vermuten, dass Hananias und Sapphira Mitglieder in dieser Gemeinde waren. Ich glaube nicht, dass das nur so Besucher oder so Menschen waren, die am Rand standen, sondern sie gehörten wahrscheinlich zur Gemeinde. Sie waren auch fromm. Und Fromme fühlen sich oft unter Druck. Ja, warum eigentlich? Aber Fromme, je frommer man ist, desto mehr fühlt man sich oft unter so einer Art Zugzwang. Da sind so Erwartungen. Man denkt, da sind Erwartungen. Vielleicht sind da auch Erwartungen von der Gemeinde. Oder man denkt, da sind Erwartungen von Gott, dass man so und so sein oder agieren muss, fühlen muss, denken muss, in seinem Herzen sein muss, sich schon verändert haben muss oder weiß der Kuckuck was sein muss. Und man ist es nicht an irgendwelchen Punkten. Und statt einfach offen damit umzugehen, tut man einfach so, als ob. Es wird schon keiner merken. Und wie wir in dieser Geschichte sehen, kann es da rein gipfeln, dass es doch bemerkt wird. Ja, dass da doch so der Finger draufgelegt wird, von Gott selbst in diesem Fall. Und dass es nicht einfach nur so, dass man nicht einfach nur so im Strom mitschwimmen kann mit seiner Heuchelei. Dann kommt es zur Lüge, zur öffentlichen Lüge gegenüber der Gemeinde. Da kann man erstmal sagen, da Petrus ja spricht, also Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Kann man Gott denn überhaupt belügen? Kann man denn den Heiligen Geist belügen? Ich meine, der Heilige Geist weiß doch sowieso alles. Ja, wie soll ich ihn dann belügen? Und ich finde das eine sehr starke Aussage, über die ich da gestolpert bin. Gott identifiziert sich völlig mit der Gemeinde. Wer die Gemeinde belügt, der belügt Gott. Deutlicher könnte man es gar nicht ausdrücken, als es in diesem Vers zum Ausdruck kommt. Gott identifiziert sich völlig mit der Gemeinde. Und deswegen, wer die Gemeinde belügt, der belügt Gott. Und dann kommt die Steigerung, den Geist des Herrn versuchen. Trotz der gezielten Nachfrage, die ihre Tat bewusst machen sollte, lügt Sapphira weiter. Und dann passiert etwas, was wir uns bei unserem gnädigen Gott, wie wir ihn erleben und wie wir ihn kennen, eigentlich meistens gar nicht vorstellen können. Nämlich, hier wird wirklich ein Exempel statuiert. Und es gibt das unmittelbare göttliche Gericht über die Sünde, das die Heiligkeit Gottes hervorhebt und auch die Bedeutung der Sünde verdeutlicht. Und die übliche menschliche Reaktion ist dann zu sagen so, wie konnte Gott das tun? Ja? Wie kann Gott das zulassen, ist ja meistens so die übliche Frage. Wie kann Gott das jemandem antun? Ja, hier also erleben wir Gott als jemanden, der Menschen, und zwar sogar innerhalb der Gemeinde, etwas antut. Der Gott, der doch eigentlich unserer Sünde gegenüber gnädig ist. Aber ich glaube, die Frage ist komplett falsch herum gestellt, wenn wir sie so in unserem Herzen spüren. Weil die Frage muss eigentlich genau andersrum lauten. Sie muss lauten, Gott, warum lässt du Sünder in deiner Gegenwart bestehen? Gott, warum darf ich in deiner Gegenwart leben? Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht wie mir, aber wenn ich darüber nachdenke, und ich muss gar nicht sehr tiefschürfend darüber nachdenken, ich merke das schon nach der ersten Sekunde, wenn ich auf mich schaue, dann weiß ich, ich wäre der Erste, der hier eigentlich tot umfallen müsste. Und würde Gott immer so unmittelbar mit seinem göttlichen Gericht kommen, wenn einer von uns heuchelt, ja, oder irgendwie Sünde in seinem Leben toleriert, dann wäre unsere Gemeinde leer. Und die nebenan auch und die da drüben auch. Und die große da hinten, hinterm Wasser auch. Wahrscheinlich wären alle Gemeinden komplett leer. Und ich glaube, das darf uns demütig machen und es darf uns dazu bringen, dass wir, ich sage das nochmal, unser Appellohr zumachen. Es geht nicht darum, du sollst irgendwas tun oder so, das ist gar nicht das Ding. Aber dass wir unser Herz vor Gott wirklich demütig öffnen und sagen so, okay Gott, wie ist dein Blick auf mein Herz? Weil ich das Privileg habe, hier zu stehen, obwohl ich eigentlich hingestreckt sein sollte. Ich sage es mal so, ein bisschen drastisch. Dieses Phänomen, dass das göttliche Gericht, dass es ein unmittelbares göttliches Gericht gibt und dass es einfach so zuschlägt, das kennen wir aus dem Alten Testament, aus verschiedenen Stellen dort. Und es ist etwas, was immer so die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes hervorhebt, auch die Kraft Gottes hervorhebt. Gottes Gegenwart ist was sehr Kostbares. Gottes Gegenwart bedeutet Freude, aber es bedeutet auch Gericht, wenn wir dieser Gegenwart Gottes ungeschützt ausgesetzt sind. Und deswegen ja auch diese ganzen, im Alten Testament, diese ganzen Riten, die es gab, ja, dass Menschen erst sich reinigen mussten, dass es Opfer brauchte zur Entsündigung, ja, zur Bereinigung der Schuld und all diese Sachen, damit Menschen überhaupt herannahen konnten an den heiligen Gott, ohne dabei zu sterben. Aber die Frage, die wir uns hier stellen, an die sicherlich jeder von uns sich stellt, warum setzt Gott hier in dieser neutestamentlichen Gemeinde so ein erschreckendes Beispiel? Und die Frage ist einerseits nicht so leicht zu beantworten, man kann versuchen, Antworten zu finden, und andererseits ist die Antwort irgendwie total klar. Einmal kann man sagen, Sünde ist schlimm. Jo. Das wissen wir, genau. Und es lässt uns meistens ziemlich kalt. Könnt ihr das nachvollziehen? Wir wissen das natürlich, Sünde ist schlimm und Sünde ist etwas, was vor Gott nicht bestehen kann, aber unser Empfinden, weil wir so von der Gnade verwöhnt sind, hat manchmal dafür nachgelassen. Und wir beginnen, das als ganz selbstverständlich so zu nehmen. Ja, wir sind Sünder und ja, eigentlich sind wir des Todes, aber da ist ja die Gnade da und Herr, das haben wir nicht verdient und wir sind ja so unwürdig und das haben wir ja gar nicht verdient. Und danke, dass wir trotzdem deine Gnade haben. Puff. Und schon sind wir wieder in unserem Alltag. Weil wir uns daran so gewöhnen, dass wir das Gefühl dafür sozusagen verlieren. Hananias, unser Vierer, ein interessantes Ehepaar, über das wir nicht viel wissen. Es erinnert mich auch an ein anderes Ehepaar. Die hießen Adam und Eva. Sünde ist schlimm. Das haben sie auch anders eingeschätzt. Und Sünde bringt immer den Tod. Und auch das haben sie anders eingeschätzt. Weil da hat der Satan auch ihr Herz erfüllt. Genauso wie bei Hananias und Sapphira. Und sie sind dieser Lüge Satans auf den Leim gegangen. Und Satan hat ihnen als erstes erzählt, nee, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr sündigt. Das ist genau der Punkt. Da wird kein Tod in euer Leben kommen, wenn ihr sündigt. Aber obwohl der Tod äußerlich nicht gleich zu sehen war, ist doch aber genau das passiert. Es kam Tod in ihr Leben. Die Begrenzung des irdischen Lebens, ja, aber vor allem ein geistlicher Tod. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Auch wenn wir auf Hananias und Sapphira blicken, auch wenn wir auf die Gemeinde blicken, auch wenn wir auf unsere Gemeinde gucken und auch wenn wir auf unser eigenes Leben schauen. Sünde bringt Tod in unser Leben. Und es ist nicht die Frage, ob wir äußerlich sofort umfallen oder nicht, sondern es ist die Frage, ob wir wirklich angebunden sind an diesen Lebensstrom, der aus der Gnade von Jesus kommt, oder ob Sünde dazwischen tritt und das blockiert und uns abschneidet von diesem wahren Leben, von diesem wahren geistlichen Leben. Und lassen wir den Tod, die Sünde und den Tod in unserem Leben zu, dann ist es wie so eine Wurzel, die beginnt alles zu vergiften. Und vielleicht kennt ihr das auch aus Erfahrung, wenn man Dinge in seinem Leben toleriert, dass man das Gefühl hat, da tritt immer mehr Distanz ein zu Jesus. Ja, natürlich bin ich in ihm und er ist in mir. Und dennoch kann ich Distanz empfinden. Und das Gefühl haben, ja, irgendwie fließt es nicht so, würde vielleicht Lisa sagen. Oder ich fühle mich irgendwie abgeschnitten oder so, würde irgendjemand anders sagen. Ja, ich kann nicht wahrnehmen, dass Gott da ist. Und natürlich, es geht nicht darum, dass wir das immer wahrnehmen können, das wissen wir alle. Ich versuche nur so ein Phänomen zu beschreiben und jeder würde vielleicht andere Worte benutzen, aber ich denke, ihr wisst alle, wovon ich rede. Sünde bringt immer Tod in unser Leben. Und was diese Geschichte in aller Deutlichkeit zeigt, wenn die Gegenwart Gottes tatsächlich da ist, dann ist so ein Mitschwimmen im Strom nicht mehr möglich. Es ist nicht möglich auf Dauer, so zu tun, als ob. In der Gegenwart Gottes zählt, was du wirklich bist. Tatsächlich bist. Das ist ein cooles Wort im Deutschen. Tatsächlich. Nämlich, ob deine Taten der Sachlage entsprechen. Ob deine Taten der Wahrheit in deinem Leben, in deinem Inneren entsprechen. Und ich glaube, dass das wahre Authentizität ist. Und Gott sieht die Gemeinde als eine Person. Er blickt auf die Gemeinde und er sieht nicht nur lauter Einzelne, das tut er auch, sondern er sieht uns als den einen neuen Menschen, zu dem er uns gemacht hat und mit dem er sich selber auch völlig identifiziert. Und das hat dann Konsequenzen. Gott sieht die Gemeinde als eine Person. Und das heißt, wenn einer unaufrichtig ist, dann ist die Gemeinde unaufrichtig. Wenn einer heuchelt, dann ist die Gemeinde ein Heuchler. Und deshalb ist es so wichtig, das auszumerzen in uns. Hör auf, rumzumauscheln in deinem Leben. Gott sieht die Gemeinde als eine Person, mit der er sich völlig identifiziert. Gott identifiziert sich mit uns, er ist mit uns eins. In gleicher Weise, wie Vater und Sohn in Gott eins sind. Gott ist immer gerne bereit, uns zu vergeben, uns rein zu waschen von allem, was an Sünde an uns haftet. Aber er ist nicht bereit, zuzulassen, dass wir unsere Sünden einfach selber so zudecken. Das hat in ihm einfach keinen Platz. Und sind wir mit Sünde bekleckert oder erfüllt, dann sind wir in unserem Inneren so ganz anders als Gott. Und das bedeutet, dass wir Gott nicht in dieser Klarheit der Welt gegenüber widerspiegeln können, wie es aber unsere Bestimmung ist. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das nimmt der Gemeinde die Kraft. Und ich weiß nicht, gerade wenn wir für Erweckung beten oder so, wenn wir darüber philosophieren und nachdenken und uns austauschen und predigen darüber und so weiter, das ist doch echt immer so ein Punkt. Ach, wäre die Gemeinde doch kraftvoll. Ach, hätte die Gemeinde doch diese Kraft, so wie damals diese erste Gemeinde. Hätte, wäre, würde und so weiter. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir mal richtig darüber nachdenken auch, und das müssen wir dann wiederum als Einzelne tun, was uns denn eigentlich die Kraft nimmt. Weil die Kraft Gottes ist die gleiche. Sie ist immer die gleiche gewesen und sie wird immer die gleiche sein. Das Wort Gottes hat eine durchschlagende Kraft in unserem Leben. Kann es haben, will es haben. Das Wort Gottes hat diese Kraft niemals verloren. Die hat es heute genauso, hatte es vor 50 Jahren und hatte es vor 2000 Jahren und so weiter. Gott hat sich nicht geändert und seine Kraft in seinem Geist, seine Kraft in seinem Wort ist genau die gleiche. Aber wenn es das bei uns in unserem Leben nicht hat, wenn die Kraft in unserem Leben nicht so durchschlagend ist, dann liegt es nicht an Gottes Kraft und an Gottes Wort. Und nochmal, Appellohren schön zu. Es ist jetzt kein du musst besser sein, du musst sündloser sein, du musst heiliger sein. Nee, das kannst du nicht. Vergiss es. Aber was wir können, ist diese Einladung neu und wieder neu und immer wieder neu anzunehmen, uns der Gnade Gottes wirklich auszusetzen. Und wisst ihr, wenn man von Gnade wirklich berührt ist, wenn man von Gnade wirklich erfüllt ist, dann ist das Erste, was man nicht tut, sündigen. Es ist nämlich genau andersrum in seiner Auswirkung. Wir gewöhnen uns an die Gnade, aber nicht, weil wir uns an die Gnade gewöhnen, sondern weil wir uns an den Gedanken der Gnade gewöhnen. Ich glaube, dass man sich an die Gnade nicht so gewöhnen kann, dass sie ihren Wert verliert oder ihre Macht und ihre Auswirkung verliert, sondern wir gewöhnen uns an diesen Gedanken, dass wir ja gerechtfertigt sind. Und das gibt uns manchmal das Gefühl, jetzt können wir unseren Rucksack nehmen und unseren Weg alleine gehen. Jetzt sind wir ja gerechtfertigt und voller Gnade und jetzt ist ja alles gut und dann können wir ja machen, was wir wollen. Aber in dem Moment, wo wir uns so loskoppeln wieder davon, verlieren wir den Zugang zu dieser Gnade oder verliert die Gnade auch ihre Macht in unserem Leben. Aber die Macht der Gnade ist ja halt genau das, was uns von der Sünde abtrennt, was uns von der Sünde fernhält und was uns auch vor der Sünde bewahrt. Und wenn Gott hier in dieser Geschichte, in dieser wirklich ehrfürchtig machenden Geschichte, so drastisch eingreift und so ein Exempel statuiert, dann kann man so als Schlussfolgerung sagen, Gottes Gericht rückt die Dinge ins richtige Lot. Und es bringt eine gesunde Ehrfurcht hervor. Wichtig ist vielleicht, das sage ich mal so als Nebensatz, im Hinterkopf zu behalten, Gottes Gerichtshandeln mit einzelnen Menschen ist immer zu unterscheiden von seinem Gerichtshandeln mit der Gemeinde oder mit dem Volk. Und Gottes Gerichtshandeln mit ganzen Nationen ist auch zu unterscheiden mit seinem Gerichtshandeln mit den Einzelnen da drin. Also manchmal, wenn es um das Thema Gottes Gericht geht, dann ist das für uns nicht so einfach zu verstehen. Dann sagen wir so, ja, also dann lese ich im Alten Testament und dann heißt das, oh wehe dieser Nation und wehe jener Nation, die zerstört werden und hier Zerstörung und so weiter. Gericht über diese und jene Nation. Und dann sagt man, ach, die armen Menschen da drin, die konnten ja nichts dafür, dass sie jetzt geboren waren als irgendwas, Kanaaniter oder Perisiter oder irgendwas Iter. Und jetzt geht Gottes Gericht über sie nieder und was können denn die einzelnen Frauen und einzelnen Kinder, mit denen kommen wir dann, und einzelnen Hündchen da drin und so, was können die denn dafür? Und deswegen sage ich das so, einmal so als nur so kurzen Nebengedanken. Die Bibel unterscheidet da drin immer. Gott ist ein gerechter Richter. Und es gibt Situationen, da kommt Gottes Gericht über die ganze Gemeinde oder da kommt Gottes Gericht über ganze Völker. Und das hat Gründe, dass das so ist. Aber die Einzelnen da drin, mit denen hat Gott auch sein eigenes Gerichtshandeln. Und Menschen, die nichts dafür können, sage ich jetzt mal so, Gott setzt sich in seinem Gericht auch mit den einzelnen Menschen auseinander. Und es geht hier auch bei Hananias und Sapphira nicht um die Frage, gerettet oder verloren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Dieser Text macht keinerlei Aussage darüber. Gar nichts, er sagt gar nichts dazu. Sondern es geht um etwas, was sich äußerlich an ihnen vollzieht. Und wenn diese beiden Menschen zur Gemeinde gehörten, weil sie sich richtig bekehrt hatten, ja, und hinein wiedergeboren waren in Gottes Reich hinein, dann ist dieses äußere Gerichtshandeln Gottes nicht gleichzusetzen damit, dass sie jetzt in alle Ewigkeit verloren sind. Sondern es bedeutet lediglich, dass sie herausgerissen waren aus diesem Leben jetzt und dass sie damit auch aus ihrer Bestimmung herausgerissen waren und herausgerissen waren, dieses Erbe, was sie als Teil der Gemeinde einnehmen sollten, nicht einnehmen zu können, sondern dass das vorzeitig beendet war. Also diese Bestimmung und dieses Erbe, was Gott für uns in dieser sichtbaren Welt hat, dass sie da nicht mehr hineintreten konnten. Von ich mache was vor, ich spiegel irgendwelche falschen Tatsachen vor, über den Heiligen Geist offen belügen bis hin zu den Geist des Herrn bewusst versuchen. Und das ist ja auch eine Formulierung, ich will noch mal kurz zur Klärung darauf eingehen. Kann man denn Gott versuchen? Oder was bedeutet das eigentlich, den Geist des Herrn oder Gott versuchen? Und man kann es vielleicht auch so übersetzen, indem man sagt, Gott versuchen heißt so viel wie Gott herausfordern. Und natürlich, das schon von vornherein irgendwie impliziert, das sind hier zwei ungleiche Gegner, wenn der Mensch sich vor Gott hinstellt und dann sagt so, Gott, ich fordere dich heraus. Das ist ja schon irgendwie vorprogrammiert, wer da verlieren wird. Und wir sehen auch im Alten Testament viele solche Beispiele, wo dieser Begriff gebraucht wird. Das Volk Israel in der Wüste, auf seiner Wüstenwanderung, das wird ja für alles heranzitiert als Beispiel. Und auch wenn es darum geht, Gott zu versuchen, das Neue Testament in 1. Korinther 10 zählt da auch mehrere Stellen auf, das Volk murrte gegen Gott. Es klagte Gott an und es glaubte Gott nicht in dem, was Gott ihm versprochen hatte. Und von Gottes Seite wird das bezeichnet als, ihr versucht mich. Ihr fordert mich heraus in einer unangemessenen Art und Weise. Und das Problem war der Unglaube, der allem zugrunde lag. Ein Aufstand gegen Gott aufgrund von Unglauben. Und zwar Unglaube an einer Stelle, wo Glaube hätte sein müssen und Glaube hätte sein können. Also man kann ja manchmal sagen, so, okay, ja, vielleicht wussten sie es nicht besser und dann waren sie geistlich noch nicht so weit, dann hatten sie es noch nicht gelernt und so. Dann haben wir ja immer so viele Entschuldigungen. Aber das ist das, was die Bibel uns da an dieser Stelle sehr klar macht. Gott erwartet von uns, dass wir aus dem, was wir mit ihm erleben, auch lernen. Er erwartet von uns, dass wir ihm glauben. Und wir glauben seinem Wort, nicht unserer Erfahrung, wir glauben seinem Wort. Aber wenn wir ganz neu sind im Glauben und wir lesen das Wort und wir hören das Wort und wir beginnen zu glauben, dann weiß Gott auch, dass unsere Erfahrung das noch nicht bestätigt hat. Und in dieser Situation erwartet er von uns weniger, als wenn unsere Geschichte mit Gott lang und länger wird und wir erleben eine Sache nach der anderen, wie Gott auf sein Wort hin, auf unseren Glauben hin Dinge in unserem Leben umsetzt und wir machen so viele gute Erfahrungen mit ihm und dann glauben wir immer noch nicht. Und das ist das Problem. Das ist der Punkt, den Gott dann kritisiert. Und so war es beim Volk Israel auch. In dem Maße, wie sie mit ihm Dinge erlebt haben, hätte ihr Glaube wachsen sollen. Und Gottes Zorn wird immer größer, weil von Mal zu Mal, von Situation zu Situation, der Glaube nicht wächst, obwohl er immer größer hätte sein sollen. Und das betitelt Gott, diesen Unglauben und die Handlungen, die daraus folgen, betitelt Gott dann selbst als, warum versucht ihr mich? Warum fordert ihr mich heraus? Und es ist ein Herausfordern, das auch im Alten Testament oft Gericht nach sich zieht. Zufall oder nicht Zufall? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Im Alten Testament, wo dieser Begriff herkommt, Gott versuchen oder den Geist des Herrn versuchen, da ging es eigentlich fast immer um Unglauben in Bezug auf die Versorgung Gottes. Und jetzt kommt hier diese Geschichte mit Hananias und Sapphira und da wird genau dieser Begriff benutzt. Petrus sagt zu Sapphira, was versucht ihr Gott? Was versucht ihr den Geist des Herrn? Und auch hier geht es eigentlich um eine Frage von Versorgung. Ja, wir haben ja diese Vorgeschichte, sie teilten miteinander und so weiter. Und nochmal, das ist total wichtig, die Leute haben nicht ihre Güter oder ihren Besitz verkauft, weil es jetzt hieß, das erwartet Gott jetzt von euch. Es steht nirgendwo, dass Gott das von irgendjemand erwartet hat. Gar nicht. Sondern das war etwas, was in ihnen hochkam. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie haben irgendwie begriffen, wir sind sowas wie eine neue Weltordnung. Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine ganz neue Gruppe. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt und wir funktionieren nicht mehr so wie die Welt. Und alle Welt blickt aber auf uns. Und wir drücken mit unseren Worten aus, unseren Glauben aus, und dass Gott unser Versorger ist, dass Gott dies und dass Gott das. So, und jetzt handeln wir auch so, wie wir glauben. Und das war so eine natürliche Folge, die in ihnen hochkam. Es war alles total freiwillig. Niemandem wurde gesagt, geh hin und verkauf was. Es war auch nicht so, dass jemand sagte, ja, ich bin arm, jetzt verkauf endlich mal was, ja, um mir zu helfen oder so. Nee, so lief es halt nicht. Sondern da war etwas in ihnen, das sagte, okay, ich habe da etwas, das brauche ich nicht zwingend. Ich muss mich nicht um meine Zukunft sorgen. Ja, Gott ist mein Versorger. Mein Glaube reicht. Jesus kommt sowieso bald wieder. Also es hat das auch noch wahrscheinlich ordentlich entzündet, dass die Leute nicht dachten, dass sie ihr Lebensende natürlicherweise noch erleben, sondern Jesus wahrscheinlich vorher wiederkommt. Und was soll ich dann noch mit irgendwelchen Äckern und Feldern und Häusern und dieser ganzen Zusatzarbeit und so? Dann kann ich hier auch besser veräußern und das Ganze fürs Reich Gottes einsetzen. Es war etwas, was aus ihrem Herzen entsprang und was irgendwie auch der Logik entsprang, so wie die Gemeinde miteinander funktionierte. Es war ein Ausdruck ihres Glaubens, dass sie so gehandelt haben. Aber niemand musste. Aber wenn er es tat, dann tat das aus Glauben. Hananias und Sapphira kalkulierten irgendwie anders. Wir wissen nicht, was ihre Beweggründe wirklich waren. Ob das Gier war oder ob das Sorge war, dass Gott sie nicht versorgt, keine Ahnung. Jedenfalls handelten sie nicht aus Glauben. Und das ist der Punkt, auf den Gott da reagiert. Und es drückt sich bei ihnen eben aus in Heuchelei, in so einem vorgespielten Glauben, der gar nicht da war, und dann in handfester Lüge. Ich weiß nicht, was bei uns die Themen so wären. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht. Also die materiellen Sachen, das ist ja schon auch ein sehr empfindliches Thema, ne? Also wie unser Umgang ist mit unserem Besitz und all sowas. Aber vielleicht ist das gar nicht mal der wichtigste Punkt bei uns. Wenn wir so über Gemeinde nachdenken, im Allgemeinen, über unsere genauso wie über alle anderen Gemeinden, in Deutschland, zurzeit, momentan. Vielleicht ist der Punkt ein anderer, nicht das, wie wir mit unserem Besitz umgehen, sondern vielleicht ist es der Punkt der Beliebigkeit. So, jeder weiß doch schon alles für sich selber so. Rede mir bloß nicht wirklich rein. Also, wenn wir uns in einer Kleingruppe treffen, dann bin ich total offen, dann darfst du mir gerne offen reinreden und so. Aber dann gehe ich wieder in meinen Alltag und da siehst du mich ja zum Glück nicht. Und da mache ich dann, was ich will. Ach so, in den Gottesdienst kommen? Nö. Kirche ist ja überall. Das ist ja da, wo ich bin. Kann ich auch zu Hause bleiben. Kann ich ja auch am Zoom-Bildschirm sitzen. Einfach, weil ich keine Lust habe, irgendwo hinzugehen. Das sind jetzt einfach irgendwelche Beispiele. Ich will es nur so ein bisschen skizzieren, was ich mit Beliebigkeit meine. Beliebigkeit in unserer Entscheidung, wie wir auch mit Gemeinde und mit Gemeinschaft umgehen und mit dem, was Gott da drin wichtig ist. Wir sehen hier eine Gemeinde in diesem Text, die einmütig versammelt war. Also sie war einmütig, sie war ein Herz und eine Seele und das hatte alle möglichen Auswirkungen, aber es hatte auch die Auswirkung, dass sie ständig zusammenkluckten. Und das hatte die Auswirkung, dass sie keinen Gottesdienst versäumt haben. Also so, wie der Gottesdienst damals aussah. Was auch immer es ist, es gab Folgen von dem Ganzen. Ich habe das vorhin schon gesagt. Einmal außerhalb der Gemeinde, Menschen haben wirklich angefangen, sich zu fürchten. Also wo vorher Gunst und Ehrfurcht war, an diese Stelle trat teilweise Furcht. Ja, ist ja auch logisch. Guckt man drauf, dann sagt man so, okay, also da geht man rein und da weiß man nicht, ob man auf seinen eigenen Füßen wieder rausgeht. Ja, oder ob das sein kann, dass irgendwelche Leute einen da tot raustragen und einen verscharren, bevor die eigene Ehefrau mitbekommen hat, dass man da niedergestreckt worden ist. Oh, holla. Also ich weiß nicht, ich will es mal ein bisschen überziehen, ganz bewusst. Ja? Wir kommen zum Schluss, ich will mal kurz ein bisschen überziehen. Stellt euch mal vor, ihr würdet das von einer Gemeinde hören, da ist richtig Erweckung. Ja, also so. Vielleicht ist das sogar hier in Hamburg, da ist irgend so eine Gemeinde, so eine größere. Und wir hören jetzt seit letztem Sonntag so, da passiert richtig was. So viele Zeichen und Wunder und die Leute bekehren sich in Massen und die stehen da, die wickeln sich, die Schlange, die draußen steht, die rein will, wickelt sich um den ganzen Stadtteil rum und so. Und da ist tierisch was los, ja? Und dann würde jeder, der das hört, würde sagen, oh, da will ich auch hin. So 3-4 Leute würden sagen so, nee, ja, es ist dann bestimmt nicht echt, wenn das so ist, dann gehe ich da nicht hin. Aber alle anderen würden da hinrennen, weil sie das doch miterleben wollen und weil doch da irgendwie so ein Hunger in uns ist. Wenn das wirklich so ist, dass das von Gott ist, dann will ich das doch auch. Ich will das nicht, dass es einfach an mir vorbeigeht. Aber stellt euch mal vor, nach 1-2 Wochen würde man hören, dass Leute, die es nicht ganz ernst gemeint haben, offensichtlich, dass die alle da tot umfallen. Ich möchte jetzt mal wissen, wer von euch würde sich in der Schlange anstellen? Seien wir mal ehrlich. Und dann sieht es plötzlich anders aus. Und ich glaube, das war exakt das, was hier passierte. Die Leute draußen hatten Furcht. Sie haben nicht mehr gewagt, also es war schon vorher nicht so ausgeprägt mehr, aber dann endgültig, sie haben nicht mehr gewagt, sich dieser Gemeinde anzuschließen, wenn sie nicht wirklich sich richtig da reinbekehrt haben. Und wir sagen das ja auch, also ich meine das jetzt ja auch so Thema in unserem Blue Flame Training und Leben im Geist und so weiter. Du kannst in das Reich Gottes nur hineingeboren werden. Es gibt nur einen Eingang und dieser eine Eingang ist, dein alter Mensch stirbt und dann durch dieses Hineinsterben, so ist es, du stirbst hinein und dann stehst du drin wieder auf. Kommst du in das neue Leben, so kommst du ins Reich Gottes. Und das Reich Gottes und die Gemeinde sind eigentlich identisch. Also die Gemeinde ist vom biblischen Verständnis her nicht etwas, was sich irgendwie außerhalb des Reichs Gottes befinden könnte, sondern es ist die Menge derer, die zum Reich Gottes gehören. Das ist die Gemeinde. Da kommt Furcht auf, weil plötzlich klar wird, was es wirklich bedeutet. Aber es hat die Leute auch nicht daran gehindert, sich zu bekehren. Ist das nicht auch interessant? Es hat die Leute gehindert, so halbherzig einfach mit reinzusteppen, aber es hat die Leute nicht gehindert daran, sich wirklich klar hineingebären zu lassen in das Reich Gottes und damit in die Gemeinde. Sondern wir sehen als Folge noch mehr Kraft, noch mehr Zeugnis, noch mehr auch Gunst bei Menschen, noch mehr Bekehrung, noch mehr Heilung. Und drin, ich glaube, es war keine Angst. Und das finde ich sehr interessant. Es war keine Angst. Ich denke, es war ein gesunder Respekt. Es war Ehrfurcht da. Und ich glaube, exakt das ist, was wir brauchen. Dass wir wirklich die Gnade wertschätzen, die uns schützt vor diesem heiligen Gott. So dass der heilige Gott uns nicht als Richter begegnet, der uns niederstreckt, weil irgendetwas nicht an uns in Ordnung ist, sondern wir begegnen einem gnädigen Gott, der deswegen gnädig ist, weil seine Gnade durch Jesus für uns da ist. Und wir komplett mit unserem gesamten Leben, mit unserer gesamten Heuchelei, mit unseren gesamten Sündenflecken und Sündenausschlägen und was wir alles so an uns tragen, in dieser Gnade eingehüllt sind. Diese Gnade ist wie ein Mantel, den wir anhaben. Und wenn Gott uns anschaut, wenn Gott der Richter uns anschaut, dann sieht er seinen Sohn um uns herum gewickelt. Und sein Sohn ist makellos. Und deswegen sind wir geschützt und deswegen brauchen wir keine Angst haben. Und das war der Gemeinde auch bewusst. Und deswegen, ich will darauf nochmal hinweisen, es ging nicht in dieser Geschichte oder es geht in dieser Geschichte nicht darum, es könnte passieren, dass wir sündigen. Oh Hilfe. Und dann ist uns das nicht mal bewusst oder vielleicht ist es uns auch bewusst und dann, jetzt passiert uns was in der Gemeinde, zumindest spätestens, wenn Erweckung ausbricht. Nein, so ist es nicht gemeint. Sondern Gott statuiert hier ein Exempel und nimmt oder tut es an einem Ehepaar, das mit Vorsatz in diese Gemeinde hineintritt und mit Vorsatz diese Gemeinde und Gott beheuchelt. Die ganz genau wusste, was es bedeutet und die das vorsätzlich tat. Und Gott zeigt, so geht es nicht und so kann ich es nicht stehen lassen. Warum? Weil Gott die Kraft der Gemeinde erhalten wollte. Weil Gott diese Strahlkraft, was die Gemeinde der Welt gegenüber spiegelt, erhalten wollte. Wir sehen auch in Zeiten der Erweckung, ich würde das einfach mal so nennen, dieser Beginn der Gemeinde ist ja auch eine Art Erweckung, auch in Zeiten der Erweckung kann es Mitläufer geben, auch in Zeiten von Erweckung kann es Kompromisse geben und Heuchelei. Und wenn Gott aufräumt in seiner Gemeinde, und das bedeutet keinesfalls immer Tod, also so äußeren Tod, aber wenn Gott aufräumt in seiner Gemeinde, dann tut er es, damit die Bewegung nicht an Kraft verliert. Und wenn wir uns das wünschen, dahin zu kommen, dann ist es exakt das, worauf wir unser Augenmerk einfach mal richten müssen. Wir beten um Kraft, das ist gut. Wir beten um Erweckung, das ist gewollt, das ist genau richtig. Aber Leute, lasst uns auch dafür beten, dass Gott in uns aufräumen kann. Und lasst uns persönlich und persönlich einfach auch als Einzelne uns Gott ganz bewusst dafür öffnen und sagen so, okay Gott, räum in mir auf, hier bin ich. Und merze aus, was irgendwie hindert, dass du dich in Kraft entfalten kannst in unserer Gemeinde. Amen.